Ich fand das toll in dem Lied gerade, dass die Gläubigen, die Kinder Gottes beschrieben wurde als die, die vor dem Wort sich beugen. Das hat mir gefallen und das wollen wir tun. Darum uns natürlich auch jetzt ja, ins Wort hineinschauen. Und zwar natürlich dem Tag gemäß in die Ostergeschichte. Es gibt ja einige in den vier Evangelien und in einem gewissen Sinn finden wir da doch bei den vielen Geschichten, sei es nun über Thomas oder Maria oder die Apostel, finden wir doch ein gewisses Muster in diesen ganzen Auferstehungsberichten. Und zwar finden wir bei all diesen Personen dann immer zuerst eine tiefe Trauer, auch einen hartnäckigen Unglauben, was dann beides abgelöst wird von großer Freude und großer Hoffnung. Ich musste daran denken, dass Paulus im Philipperbrief einmal spricht von der Kraft seiner Auferstehung. Ja, das war einfach ein Begriff, den fand ich toll. Das hat mir gefallen und etwas davon steckt eben in diesen Berichten. Das ist die Kraft seiner Auferstehung. Die verändert etwas, die spendet Hoffnung, die reißt aus Trauer und Verzweiflung. Und das dürfen wir in all diesen Berichten sehen. Und diese Kraft, die darf seine Auferstehung auch heute noch haben. Die Kraft seiner Auferstehung. Und ich möchte heute mit euch im einen dieser Berichte natürlich anschauen, wo ich finde, dass diese Dynamik sehr stark sichtbar wird. Und zwar haben wir das eigentlich heute Morgen schon einmal gehört, nämlich die Geschichte der Emmaus-Jünger in Lukas 24. Lukas 24 und dort die Verse 13 bis 35. Ihr dürft es gerne aufschlagen. Auch wenn es ein recht langer Abschnitt ist, möchte ich es dennoch einmal ganz vorlesen. Lukas, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Dort lesen wir. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm, bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der Unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben? Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten, und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Und mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Ja, soviel zu den Versen, die ich gerne mit euch anschauen möchte. Klar, eine lange Geschichte. Dennoch, ja, ich möchte es in drei Abschnitten betrachten. Und den ersten möchte ich nennen hartnäckige Niedergeschlagenheit. Ja, da möchte ich mit euch diese zwei Jünger und ja, ihre Gedanken anschauen. Dann, das zweite habe ich genannt, biblische Seelsorge, die Worte des Herrn und zuletzt kraftvolle Hoffnung, ja, das Resultat, was wir am Ende in diesen beiden Jüngern sehen. Also hartnäckige Niedergeschlagenheit, biblische Seelsorge und kraftvolle Hoffnung können wir hier drin gemeinsam sehen. Ja, aber dann lasst uns in den Text starten. Zuerst mal diese zwei Männer, um die sich diese Geschichte handelt, die uns bekannt sind als die Emmaus-Jünger, die werden uns hier nur vorgestellt mit den Worten zwei von ihnen. Ja, daran merken wir, dass wir eigentlich mitten in einem noch größeren Text starten. Und wenn wir dann weiter nach hinten schauen, in den Vers 9, da lesen wir, also zuvor kommt eben die Geschichte, wie die Frauen morgens zum Grab gehen und dann sehen, dass das Grab leer ist und dann diese Erscheinung von Engeln haben, die ja auch hier erwähnt wird. Und in Vers 9 steht dann, und sie, die Frauen, kehrten vom Grab zurück und verkündeten das alles den Elfen, also den Aposteln und allen übrigen. Da waren also die 11 Apostel versammelt mit noch mehr Jesus-Jüngern, mit noch mehr Menschen, die wirklich einen festen Glauben an Jesus hatten. Und ja, wir wissen, da gab es weitaus mehr. Aber Jesus hatte sich eben 12 auserwählt, von denen Judas mittlerweile eben gestorben war, daher die 11. Und diese beiden Jünger gehörten beide zu diesem größeren Kreis an Jüngern. Ja, das sehen wir auch, weil sie ja später wieder nach Jerusalem zu den 11 gehen. Zwei Männer, die an Jesus glaubten. Und eben an diesem Tag, an diesem Ostersonntag, nach diesen Ereignissen mit den Frauen, sind sie auf dem Weg nach Emmaus. Einer von den beiden wird uns auch mit Name vorgestellt. Er wird genannt Kleopas. Wahrscheinlich der Mann einer Frau, die uns in Johannes 19, 25 erwähnt wird, die mit der Mutter von Jesus am Kreuz stand. Ja, die Kirchengeschichte berichtet noch, dass er später ein einflussreicher Mann war, weshalb er vielleicht genannt wird. Von dem anderen wissen wir nichts, als dass er ein Jünger des Herrn war. Ja, und wie gesagt, die sind auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus. Wahrscheinlich ihre Heimat. Oder zumindest von einem der beiden. Wir lesen, dass es 60 Stadien von Jerusalem entfernt war. Das sind umgerechnet etwa 11 Kilometer. Und ich habe mir sagen lassen von Google Maps, dass man das, ja, wenn man zügig läuft, in 2 Stunden schaffen kann. Oder aber, ja, ich gehe davon aus, dass sie jetzt nicht einen Wettlauf dorthin gemacht haben. Also können wir vielleicht von etwa 3 Stunden rechnen, die diese Reise beansprucht hat. Ja, sie waren Warum waren sie in Jerusalem? Natürlich zum einen zum Passafest. Als gläubige Juden waren sie da natürlich vor Ort. Zum anderen eben natürlich auch wegen Jesus. Ja, bestimmt hatten sie große Erwartungen an ihn, an dieses Fest. Und ja, aber nun lief alles ganz anders als erwartet. Nun war er tot. Nun wurde er tatsächlich hingerichtet. Und ja, daher rührt natürlich ihre Traurigkeit. Aber sie gehen eben nicht in stiller Traurigkeit nach Hause, sondern wir lesen, dass sie reden. Ja, Vers 14, sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen, von allem, was da passiert ist in den letzten Tagen. Und dann heißt später, während sie in Vers 15 miteinander redeten und sich besprachen. Oder Elberfelder, miteinander überlegten. Ja, sie überlegten. Und zwar überlegen sie, was das alles denn nun zu bedeuten hat. Was sollte das alles? Erst dieser Einzug, die Tempelreinigung und jetzt ist er einfach tot. Einfach tot, einfach weg. Sie reden und versuchen einen Sinn in dem allem zu finden. Das macht überhaupt keinen Sinn für sie. Was sollte das alles? Ja, und in diese Situation, in diese Verwirrung, in diese Trauer, kommt auf einmal ein Mann dazu. Ja? Für sie einfach ein fremder Wanderer. Ja, das war, ja, wenn bei mir heute einer beim Sonntagsspaziergang einfach ein Fremder dazukommen würde, dann fände ich das sehr seltsam. Damals war das nicht seltsam. Ja, das gehörte in die Kultur, das war okay. Ungewöhnlich ist natürlich, dass wir lesen, dass es der Herr selbst ist und sie ihn nicht erkennen. Ja, woran liegt das? Zum einen passt das sehr gut in die Summe der Auferstehungsberichte. Wir sehen das oft, dass er erstmal nicht erkannt wird, zum Beispiel Maria, die ihn für den Gärtner hält. Und ja, es scheint, als sähe sein Auferstehungsleib doch ein wenig anders aus als vorher, aber doch auch mit deutlichen Ähnlichkeiten, denn auf den zweiten Blick wird er dann doch immer erkannt. Zum anderen lesen wir aber natürlich auch hier ganz wörtlich, ihre Augen wurden gehalten. Ja, das bedeutet, Gott hat auf übernatürliche Weise bewirkt, dass sie trotz aller Ähnlichkeit nicht erkannten, dass dieser Mann der auferstandene Herr Jesus selbst ist. Das war im Wille des Herrn, im Wille des Herrn Jesus. Ja, denn er wollte sich ihnen zeigen, aber wie wir sehen werden, wollte er eben erst noch mit ihnen reden. Und das folgt eben nun. Ja, er möchte kommen, er möchte mit ihnen sprechen, er möchte ihnen helfen aus ihrer Trauer und Niedergeschlagenheit heraus. Er möchte ihnen ein Seelsorger werden. Und so tut er natürlich zuerst, was man als jemand tut, der einem anderen in seiner Trauer und Not beistehen will. Er stellt Fragen. Er fragt, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Und warum seid ihr so traurig? Ja, vielleicht ging er erst eine Weile nur neben ihnen, bevor sie sich wirklich vorgestellt haben und so richtig miteinander gelaufen sind. Und er hat zugehört und nun fragt er, worüber habt ihr denn da gerade geredet? Und für die zwei ist das völlig unverständlich, wie sowas jemand fragen kann. Das ist doch sonnenklar. Es gibt eine Sache, die in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist, über die bestimmt jeder redet. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der das nicht erfahren hat? Ja, wo warst du denn die letzten Tage? Hast du dich im Keller eingeschlossen? Ist doch völlig klar, worüber wir reden. Ja, aber dem Herrn geht es natürlich nicht um Informationsgewinn, was da passiert ist, sondern was ihre Herzen eben darüber bewegt. Und so fragt er nochmal, ja, was? Was war denn? Erzählt mal. Und nun fangen sie an, eben zu erzählen. Und wir erlangen dadurch einen Blick in ihr Herz und wollen genauer hinschauen, was denn nun wirklich in ihnen vor sich geht. Und das Erste, was sehr deutlich wird, sind ihre Gedanken über Jesus. Was denken sie denn nun mittlerweile über ihn? Und das Erste, was sie ihm ausstellen, ist das Zeugnis, ja, das mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Das haben sie nicht verworfen. Das bezeugen sie immer noch. Sie fügen sich nicht ihrer ja, ihren jüdischen Führern, die sagen, nein, das war ein Böser, ein Verführer, ein Besessener. Nein, das war ein Prophet Gottes. Aber eben auch, das war ein Prophet Gottes. Denn jetzt ist er tot. Und das war eben nur ein Prophet Gottes. Ja, mächtig in Tat und Wort, aber, Vers 21, wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, und dieser Ausdruck, der, welcher Israel erlösen sollte, das war eine ganz, auf jeden Fall verständliche Beschreibung dafür, der Messias. Ja, wir hofften, das sollte der sein, den das Alte Testament vorhergesagt hat, durch den alles anders wird, der uns, der Israel erlösen soll. Wir hofften das, aber jetzt nicht mehr, denn jetzt ist er tot. Jetzt haben wir keine Grundlage mehr, das zu hoffen. Jetzt bleibt nur noch, ja, die Überzeugung, ein Prophet, definitiv, von Gott, definitiv, mächtig in Tat und Wort, jawohl, der Messias, nein, ist gestorben. Keine Chance, glaube ich nicht mehr. Wir hofften, aber jetzt tun wir es nicht mehr. Ja, das ist das eine, was hier sehr deutlich wird in ihrer Schilderung dessen, was passiert ist. Ja, aber dann erzählen sie eben noch weiter. Nicht nur von dem, was die letzten Tage passiert ist, sondern auch, was an diesem Morgen passiert ist. Sie erzählen von den Frauen, die eben am Grab waren. Und sie bezeichnen das als mit Vers 22, sie haben sie in Verwirrung gebracht. Ja, nach allem anderen, was schon verwirrend genug war, hat das jetzt eigentlich noch mal viel weniger ins Bild gepasst. Auf einmal soll das Grab leer sein und sogar Engel. Und ja, es wird schon angedeutet in Vers 23, ja, sie fanden ihren Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen. Dieses hätten, das drückt schon so eine Unterstellung aus. Anscheinend. Engel. Und das passt auch sehr gut dazu, dass wir in den vorherigen Versen lesen, Vers 11, und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Also die Apostel und die dazugehörigen Jünger hörten auf das, was die Frauen sagten, und sie sagten, nein, Quatsch, Märchen, was für Engel, nein, kann nicht sein. Dann gingen sie sogar hin und sahen, okay, das Grab ist tatsächlich leer. Aber Engel sind nicht da, Jesus ist nicht da. Macht keinen Sinn. Ja. Und das ist eben, das habe ich mir beschrieben mit, wir sehen an ihnen hartnäckigen Unglauben. Ich meine, wir stellen uns doch heute noch hin mit Traktaten und mit Erklärungen, um zu bezeugen, hey, auch heute kann man noch nachvollziehen, das Grab war wirklich leer. Da gibt es Gründe dafür, könnte man einige aufzählen. Die haben sogar das leere Grab gesehen, aber das reicht ihnen trotzdem nicht, um zu glauben. Ja, warum nicht? Und auch interessant, Vers 21, ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Nun, das könnte jetzt einerseits einfach bedeuten, boah, das ist schon 3 Tage her und ich kann es eigentlich immer noch nicht so wirklich fassen. Es könnte aber auch eine Anspielung sein, dass ja Jesus mehrfach gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Information nicht zu ihnen durchgedrungen ist. Also sie sagen das sogar, ja, heute ist schon der dritte Tag, aber gesehen haben wir nicht. Ja, das Grab ist leer, aber er war nicht dort. Eine verschwundene Leiche ist noch kein Lebendiger. Hartnäckiger Unglaube. Und ich denke, man fragt sich zu Recht, ja, warum denn? Also wenn er das selbst vorhergesagt hat und jetzt wirklich am dritten Tag das Grab leer ist und Frauen, die sie ja kennen, das sind ja nicht irgendwelche Schwätzerinnen, die sie zumindest in gewissem Maß kennengelernt haben mittlerweile, die sagen, wir haben Engel gesehen. Und dann zu sagen, nee, glaube ich nicht. Warum? Warum dieser Unglaube? Und ich bin überzeugt, der Grund ist dieser. Und das sehen wir in Vers 21. Eben wie beschreiben sie immer noch den Messias? Als der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, das habt ihr alle schon oftmals gehört. In den Köpfen damals war eine bestimmte Vorstellung vom Messias, sein Mann, der kommt, klar, der auch Wunder tut, aber vor allem, der die Macht an sich nimmt, der Krieg führt, der die Erde beherrscht, der Israel zu Freiheit und Ruhm und Ehre und Wohlstand verhilft. Ja, wird dann immer so bildlich beschrieben, dass jeder sitzen kann in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum. Und allen geht's gut und alle sind glücklich und alle Probleme sind vorbei. Ja, und bei aller Liebe, das hat Jesus jetzt wirklich nicht gebracht. Ja. Nicht nur, dass er gestorben ist, er hat eigentlich zu keiner Zeit, also auch nur ansatzweise, Ambitionen gezeigt, das zu tun. Und ja, am Sonntag, da schien noch jetzt wirklich was loszugehen und dann, nee. Selbst wenn er jetzt auferstanden wäre, Sie haben doch gesehen, dass trotz aller Wunder die jüdischen Führer nicht an ihn glauben. Was sollte sich jetzt ändern? Das macht ja alles überhaupt keinen Sinn für sie. Und so war da auch kein Funke von Glaube an Auferstehung. Sie standen da mit völlig enttäuschten Erwartungen, möchte ich das nennen. Sie hatten Erwartungen an den Herrn, sie haben viel auf diese Karte gesetzt und wurden enttäuscht. Nichts passiert. Und gehen sie enttäuscht wieder nach Hause. Jesus ist tot, die Bewegung scheint vorbei, die Hoffnung begraben. Ja, und ich denke, das ist ein Punkt, wo man dann auch innehalten kann und sich dann auch identifizieren kann mit diesen Männern, oder? Enttäuschte Erwartungen. Das wird bestimmt manch einer schon mal erlebt haben. Enttäuschte Erwartungen. Gerade auch im, natürlich allgemein ins Leben, ja, das Leben irgendwo einfach, dass man irgendwann ein gewisses Alter hat und das Leben an einem ganz anderen Punkt ist, als man sich das eigentlich gewünscht hätte. Aber auch ganz speziell in der Beziehung mit Gott, dass man sich das mit dem Kampf gegen die Sünde eigentlich viel einfacher vorgestellt hat. Dass man eigentlich die Erwartung hatte, jetzt schon viel weiter zu sein. Dass sich doch viel mehr Menschen im Umfeld bekehrt hätten. Dass viel mehr passiert. Ja, oder dass auf einmal Leid ins Leben tritt, womit man nie gerechnet hätte. Dass man Gott nicht zugetraut hätte. Oder dass Menschen einen enttäuschen, von denen man eigentlich erwartet hätte, dass man sich auf sie verlassen kann. Enttäuschte Erwartungen. Oder da kann man sich doch irgendwo in einem gewissen Maß bestimmt drin wiederfinden. Ja, wenn wir das können, dann ist das gut, weil dann können wir jetzt auch uns besonders zu Herzen nehmen, was der Herr darauf antwortet. Also das war die hartnäckige Niedergeschlagenheit. Und nun schauen wir, mit was für einer biblischen Seelsorge, wie ich es nennen möchte, der Herr darauf reagiert. Danke. Vers 25. Und er sprach. Ja, jetzt spricht eben Jesus. Jetzt spricht der Herr selbst. Ja, und was erwarten wir von dem Mann, der selbst die Liebe ist, die Weisheit in Person, der Ratgeber, ja, Ratgeber wunderbar wird er genannt im Alten Testament. Was erwarten wir nun hier für eine erste Vorgehensweise? Wahrscheinlich nicht das, was jetzt kommt. Das Erste, was er sagt, ist, o ihr Unverständigen. Ihr Unverständigen. Doch erstmal eine gar nicht so sanfte Zurechtweisung, oder? Es ist bestimmt jetzt nicht vom Ton her gleichbedeutend mit, oh, ihr Dummköpfe, weniger beleidigend, aber doch angreifend in gewissem Maß. Na? Ja, aber scheinbar, also ich bin und wäre natürlich vorsichtig mit sowas, aber scheinbar brauchen wir das manchmal. Ja, vor allem, wenn wir vielleicht in Selbstmitleid stecken, vielleicht auch in einem gewissen Hader mit Gott. Auch im Buch Hiob hat Gott Hiob erstmal doch recht scharf zurechtgewiesen. gehört auch manchmal dazu. Oh, ihr Unverständigen. Und nach dieser Anklage oder Zurechtweisung, will ich es nennen, ja, bringt er eine, ich nenne es jetzt mal, Diagnose. Er sagt ihnen, was los ist mit ihnen. Oh, ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben? Das ist euer Problem. Nicht, dass die Sachen zu verwirrend sind. Euer Herz ist träge, und zwar träge zu glauben. Und zwar zu glauben an alles, was die Propheten gesprochen haben. Ja, sie sind nicht ungläubig, keine Atheisten oder so, und ständig am Zweifeln, ob es denn nun Gott gibt und ob die Bibel wahr ist, das nicht. In dem, was sie glauben, sind sie schon sattelfest. Aber er sagt, sie sind träge, sie sind langsam, sie sind schwerfällig darin, Dinge zu glauben und anzunehmen, die eben nicht in ihre Vorstellungen passen. Und das, obwohl er doch jetzt einige Zeit darauf verwendet hat, zu versuchen, ihnen das klarzumachen. Er hat es sehr deutlich gesagt, mit Tod und Auferstehung. Aber ihr Herz war träge und schwerfällig, das anzunehmen, das in ihren Glaubenssystem mit zu integrieren, ja, und beziehungsweise auch sich davon korrigieren zu lassen von Gottes Wort. Auch hier können wir wieder stehen bleiben, okay, trifft das vielleicht auch auf mich zu? Ja, ich glaube, der Messias sollte sterben und auferstehen. Aber gerade da, wo ich mit enttäuschten Hoffnungen stehe, muss ich mich auch fragen, okay, aber entsprachen diese Hoffnungen, diese Vorstellungen auch wirklich so dem, was Gott gesagt hat in seinem Wort? Oder gibt es da auch noch andere Stellen, ja, mit Leiden und Verzichten und so weiter? Ja, mit Hilfe, mit Segen, aber oft mit Segen durch Leiden. Das ist nur eine kleine Klammer. Ja, das ist deine Diagnose, ein Herz, das schwerfällig ist, die harten Wahrheiten, die sie doch korrigieren sollten, auch anzunehmen. Und nun korrigiert er sie. Nachdem er eben das gesagt hat, das ist euer Problem, dann stellt er sich hin und sagt, und schaut, jetzt zeige ich euch, wie all die Dinge, die euch so verwirren, in die Schrift einzuordnen sind. Ja. Wie das alles sehr wohl Sinn macht. Und genau das ist jetzt nicht aufgeschrieben. Schade, oder? Ich fand das toll, auf einer Predigt, die ich online gesehen habe, die war überschrieben mit, also über diesen Text, war überschrieben mit The Greatest Sermon Never Written. Die beste Predigt, die niemals aufgeschrieben wurde. Schade. Aber damit bestimmt auch Absicht, denn damit treibt uns der Herr und auch Lukas irgendwo ins Alte Testament. Wir sollen selber nachgucken. Denn das wäre ein sehr langer Aufschrieb gewesen, denn wir lesen hier Vers 27, und er begann bei Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Alle 39 Bücher, alle haben was über Jesus zu sagen. Und das erzählt er ihnen jetzt. Und die Reise hat bestimmt noch locker 1-2 Stunden gedauert. Ja. Ein paar Gedanken können wir uns natürlich schon machen, was wird er ihnen wohl erzählt haben. Ja, ziemlich sicher bin ich mir schon, dass er angefangen hat bei 1. Mose 3, Vers 15, denn da steckt es doch eigentlich schon, oder? Natürlich noch kryptisch, aber Gott spricht zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, ja, aber du wirst ihm in die Ferse stechen. Schon hier haben wir das Leiden, 1. Mose 3, das Leiden des Messias. Klar, was das jetzt genau bedeutet, in die Ferse stechen, das kann ich allein aus dieser Stelle nicht rauslesen. Aber Leiden. Leiden steckt schon drin. Und das war ihnen klar, dass hier der Messias gemeint ist. Und ja, dann gibt es viele bekannte Stellen, die dann weiterkommen. Ich musste denken an die Verheißung an Abraham, an den Segen über Juda, an die Weissagung Bileams. Und damit habe ich ja schon die ganzen Schattenbilder ausgelassen. Es gibt so viel über den Herrn zu sagen im Alten Testament. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er ihnen schon auch erzählt hat, warum das Ganze. Denn auch darüber hat das Alte Testament schon viel zu sagen. Bestimmt hat er irgendwann auch gesagt, etwas in die Richtung, was glaubt ihr eigentlich, wovon ihr denn gerettet werden müsstet? Wovon solltet denn erlöst werden, wie ihr sagt, das Volk und ihr als Einzelne? Was war denn das Problem im Alten Testament? Waren das die Völker? Wäre alles gut gewesen, wenn die Philister nicht da gewesen wären? Nein. Und ich finde es in einer Stelle so gut beschrieben, in Micha 7,19, dort schreibt der Prophet, Micha 7,19, er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und was ich hier so toll finde, hier ist von einem Feind die Rede, von jemandem, der bezwungen wird. Aber dieser Feind ist nicht ein Volk, sondern es sind die Missetaten, es sind die Sünden. Das ist der Feind, das ist das Problem. Das muss bekämpft und überwunden werden. Die Sünde. Und davor sollten sie erlöst werden. Davor sollten wir erlöst werden. Zuallererst davor. Nicht von den Philistern oder sonst wem. Nicht nur endlich zur Ruhe gebracht werden, dass auch wir in Ruhe unter dem Weinstock sitzen können, sondern von den Sünden erlöst werden. Von denen hier dann die Rede ist, du wirst sie werfen in die Tiefe des Meeres. Und schade, die Kamera ist aus. Tut mir leid, ins Online-Meeting. Oh nein, doch nicht. Nur hier. Okay, egal. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, von diesem Punkt wird es dann Sinn machen, zu den Opfern zu gehen und zu erklären, dass er die Erfüllung eben all dieser ist, was es damit auf sich hat, dass eben Blut fließen muss. Und dann wäre es doch angebracht, zum Beispiel zu Jesaja 53 zu springen. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Hier haben wir es doch, die Stellvertretung. Das wäre jetzt so ein kurzer Gedankengang, mit dem ich durch ein paar Stellen gegangen wäre. Er hat es bestimmt besser gemacht. Aber so sehen wir eben das Evangelium und die Erklärung für all diese Dinge schon im Alten Testament. Aber... Und auch interessant an Jesaja 53, auch schon ein Hinweis auf die Auferstehung. Vers 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Also es wird schon davon geredet, es wird weitergehen. Vers 12, darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird Starke zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Und natürlich gäbe es jetzt noch andere Stellen, wie Psalm 16 und andere, wo auch von der Auferstehung die Rede ist. Und bestimmt hat er ihnen das alles gezeigt. Und so hören sie eine wundervolle Predigt, von der sie später sagen werden, ihr Herz brannte. Ja, warum? Nun natürlich, weil es das Wort Gottes ist, weil Jesus der vollkommene Lehre ist, aber weil es alle ihre Fragen klärt, weil dieser Nebel von Unverständnis sich auflöst und sie sehen, das macht alles Sinn. Die Sachen sind gar nicht entglitten. Wir haben gar keinen Fehler gemacht, auf diesen Jesus zu setzen. Wir haben einen Fehler damit gemacht, was wir nur erhofft haben. Denn er wird einmal als König herrschen und wiederkehren. Aber es stimmt alles. Es passt. Und damit kamen sie bestimmt auch schon während dieser Predigt zu der Einsicht, ja, dann ist er sicher wirklich auferstanden. Ja, dann lebt er. Und auch, vielleicht haben sie dann auch irgendwann zu ihm gesagt, dann lebt er ja wirklich. Wann werden wir ihn dann wohl sehen? Zu ihm. Ja, sie sehen ihn schon. Aber sie wissen es noch nicht. Aber mit Sicherheit glauben sie schon nach dieser Predigt. Sie wissen nun, Gott hat, ja, alles läuft nach Plan. Gott hat die Kontrolle. Jesus hat keinen Fehler gemacht. Jesus kam, um Größeres zu bringen, als sie wollten. Die Ungewissheit ist beseitigt. Und das führt nun eben weiter zu dem, was ich überschrieben habe mit kraftvolle Hoffnung. Denn nach der Geschichte, nach der Predigt geht die Geschichte weiter. Vers 28, sie nähern sich dem Dorf, wohin sie wollten. Jesus gibt sich, als wolle er weitergehen. Nicht aus Unaufrichtigkeit. Ja, er wäre dann schon weitergegangen, wenn sie ihn hätten ziehen lassen. Aber er gibt ihnen natürlich auch die Möglichkeit, sie einzuladen. Und das tun sie gern. Sie nötigen ihn. Passt auch alles in die damalige Gastfreundschaftskultur. Er kommt herein. Ja, sie sagen auch, es will Abend werden. Es ist gefährlich, nachts allein überhaupt zu wandern. Der Tag hat sich geneigt, sie gehen hinein und es ist Abend, also beginnen sie bald darauf zu essen. Und nun, vielleicht übergeben sie ihm bewusst diese Ehre, weil er als ein Schriftgelehrter, ja, das machte man auch so, dass er das Brot brechen und den Segen sprechen darf, also quasi das Tischgebet. Aber nun muss Jesus doch irgendetwas Charakteristisches gehabt haben. An dem, wie er das gemacht hat. Ja, das haben wir jetzt nicht überliefert, wie genau. Aber sie haben bestimmt schon öfter gesehen, bei Mahlzeiten, als Jünger. Auch wenn sie nicht von den Aposteln waren. Auch wenn sie nicht im Obersaal dabei waren. Aber er bricht das Brot und etwas an dem. Und dazu kommt noch, dass dann ihnen die Augen geöffnet werden. Nun nimmt der Herr dieses Wirken, was sie daran hindert, es zu erkennen. Und so merken sie auf einmal, das ist er doch selbst. Da war er die ganze Zeit bei uns. Aber dann, was passiert sofort? Er verschwindet vor ihnen. Seltsam. Warum verschwindet er gleich? Ich denke, und wir sehen das ja auch viel in den Auferstehungsberichten, die Treffen waren oft nicht so lang. Aber ja, ich denke, er wollte, oder das deutet schon alles darauf hin, dass die Zeit kommen wird, wo sie ihn nicht mehr sehen werden. Ja, wie Petrus schreibt, 1. Petrusbrief, dort sagt er zu den Gläubigen, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Das ist unser Zustand, und auch in diesen Zustand sollten sie bald kommen, an ihn zu glauben, ohne ihn zu sehen. Und darum wollte er zu ihnen sprechen, ohne dass sie ihn erkennen. Und darin verschwand er, als er sich dann zu erkennen gegeben hatte. Das ist das eine. Aber wir dürfen doch auch darin sehen und daran erinnert werden, ja, wer Jesus wirklich in der Schrift erkennt, der darf auch wirklich erkennen, ja, er lebt wirklich. Nun, ich gebe zu, nicht so, dass er plötzlich mit am Tisch sitzt. Nicht so, dass er plötzlich mit am Tisch sitzt, aber doch, dass wir durch den Geist erkennen können, er lebt und er ist da und er ist mit mir und er geht mit mir wirklich durch dieses Leben. Der Herr lebt wirklich. Jesus lebt. Das liest man heute in vielen Statusbildern. Ja, und ich habe mich die Tage auch ein bisschen gefragt, ja, was heißt das jetzt für mich, dass Jesus lebt? Was bedeutet das für uns? Was macht das jetzt für einen Unterschied? Ich denke natürlich zuallererst, dass das Wichtigste, das Gleiche wie für sie, dass Jesus lebt, das zeigt, ja, dass alles wirklich nach Gottes Plan lief. Dass er wirklich nicht als Fehler starb, sondern für unsere Schuld und Sünde. Dass Jesus lebt, zeigt mir, dass ich wirklich als Kind Gottes einmal zu ihm gehen werde. Das bedeutet aber auch für mich, dass er heute lebt und dass er in mir lebt und mit mir lebt. Das bedeutet, dass ich mit dem Herrn, auch wenn ich an ihn glaube, ohne ihn zu sehen, dass er lebt, als ein allmächtiger Hirte, der mich führt, der mein Leben führt, der mit mir geht, durch diese Dinge, die ich nicht verstehe. Und auch hier interessant, für die Jünger ist die Dinge, die sie beschäftigen, die sind noch nicht alle geklärt eigentlich. So wann das jetzt weitergeht mit dem Reich Gottes. Halt zum Angefochten. Wann das jetzt weitergeht mit dem Reich Gottes. Das wissen sie noch nicht, aber sie wissen, dass Jesus lebt und er wird schon wissen, wie es weitergehen soll. Er weiß, was er tut. Und wir sind gespannt, was er tun wird. Denn was er tun wird, das können sie sich wahrscheinlich noch überhaupt nicht vorstellen. Und zuletzt, es bedeutet auch, dass wir ihn einmal sehen werden, oder? Ich musste denken, ich habe mal in einem Buch so ein Gedicht gelesen, da hat jemand gedichtet, was ist der Himmel? Der Himmel für mich, Jesus nur macht ihn zum Himmel für mich. Und jetzt stockt's, das ist jetzt gerade spontan. Irgendwas mit Licht und dann nochmal, Jesus nur macht ihn zum Himmel für mich. Sorry, ich werde das irgendwann nachliefern. Aber es geht einfach um diesen Punkt, ich will im Himmel Jesus sehen. Darauf kommt es mir an, weil ich ihn liebe, weil er für mich gestorben ist. Und ich hoffe, auch das dürfen unsere Herzen wirklich erfassen. Ja. Stellt euch vor, Gott hätte Jesus für uns geopfert und dann wäre er für immer tot. Wäre das gut? Nein. Er lebt und wir dürfen einmal zu ihm gehen. Jesus lebt wirklich. Ja, und diese Hoffnung, diese Zuversicht, die macht sich nun eben auch bemerkbar in unseren Emmaus-Jüngern. Jesus ist weg und gewiss war damit eine gewisse Enttäuschung für sie verbunden. Aber dann Vers 32, die erste Reaktion, was sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Ich denke, zum einen sagen sie das auch, Mensch, hätten wir das nicht schon früher erkennen müssen. War das nicht genauso wie früher immer? Aber zum anderen sehen wir auch, das Herz brannte, es wurde in Brand gesteckt. Als sie das sehen, oh, das macht alles, oh, er ist gestorben für meine Sünde, für unsere Schuld. Das hat Begeisterung und Freude in ihnen geweckt. Ein brennendes Herz. Und dieses Brennen, dieses Feuer, das wirkt nun und das wirkt einen Tatendrang in ihnen. Ja, denn sie gehen nun nicht ins Bett und sagen, also morgen nach dem Frühstück, ich glaube, da gehen wir dann wieder nach Jerusalem und dann reden wir mal mit den anderen darüber. Sondern sie stehen sofort auf, in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück. Da war ein Tatendrang, ein Mitteilungsbedürfnis. Wir müssen das den anderen sagen, denn die müssen das ja auch wissen. Die sind doch genauso niedergeschlagen wie wir noch vor 2 Stunden. Das müssen wir denen sagen. Und noch verbunden auch eine Furchtlosigkeit. Ich hatte es vorher gesagt, es war gefährlich, nachts zu wandern. Sie hatten zum Herrn schon gesagt, oh, es will Abend werden, komm lieber rein. Und jetzt ist es noch später und sie haben eine mindestens 2-stündige Wanderung vor sich und sie sagen, nein, wir müssen sofort los. Ja? Aber jetzt sind sie auch wieder mit dem Herrn unterwegs. Jetzt wissen sie, dass er bei ihnen ist. Und so können sie voller Zuversicht und voller Freude und Tatendrang losgehen und gehen hin und machen dort auch noch die schöne Entdeckung, oh, die anderen wissen es auch. Nicht alle, das lesen wir in Markus, manche glauben immer noch nicht, aber Petrus hat ihn gesehen und immer mehr fangen an zu glauben. Und kurz darauf erscheint er 10 der 11 Apostel. Genau. Also wir sehen ein brennendes Herz, wir sehen einen Mitteilungsdrang, eine Furchtlosigkeit und einen Tatendrang. Und das gehört auch alles zu dem, was Paulus bestimmt beschreiben will, mit die Kraft seiner Auferstehung. Was das in uns bewirkt, dass Jesus lebt. Und das darf es auch heute noch bewirken in uns. Das darf Auswirkungen haben, das darf Hoffnung stiften, das darf Halt geben, das soll Halt geben und auch Freude und Tatendrang und ein brennendes Herz. Und ich hoffe, das dürfen wir erleben in diesem Jahr auch wieder. Auch jetzt bei der Beschäftigung mit wieder mal der alljährlichen Geschichte. Und mich hat das Ganze noch erinnert an ein Lied, das möchte ich zum Schluss noch den Refrain zitieren. Kennen wahrscheinlich die meisten, gibt es auch auf Deutsch, taugt mir aber auf Deutsch nicht so wie auf Englisch. Da heißt es, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future and life is worth the living just because he lives. Weil er lebt, kann ich dem morgigen Tag begegnen. Weil er lebt, ist alle Furcht vorbei. Weil ich weiß, dass er auch mein Morgen oder die Zukunft in seiner Hand hält. Und das Leben ist es wert, weitergelebt zu werden, weil er lebt. Deshalb ist es das wert, voranzugehen. Denn das Leben ist ein Weg zu ihm, auf ihn zu. Und er hält es in der Hand. Und deshalb hat es Sinn. Und deshalb sollen wir es mit Kraft und brennendem Herzen leben und kennt es auch. Und Gott segne euch dazu. Amen.